Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle auch einen schönen guten Morgen, wenn ich das noch nicht getan habe. Ich freue mich, dass doch relativ viele wirklich da sind. Ich sehe jetzt schon über 70 Teilnehmer, ab und an noch so ein paar weiße Punkte, falls irgendjemand da hängt und auch merkt, es ist irgendwie zu ruckelig von dem Ton, dann geht auf Nummer sicher, macht die Kamera aus, macht nur den Ton rein. Ich freue mich natürlich, wenn ich einige Gesichter von euch sehe, aber bevor nachher der Sound irgendwie oder der Ton zu viel hakt, dann macht es lieber die Datensparvariante. Nur so nochmal als kleinen Hinweis. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mich soweit gut hören, mir folgen könnt, mich verstehen könnt und auch die Präsentation sehen könnt. Würde ich gerade einmal bitten, wenn das der Fall ist, die Kamera haben, einmal kurz einen Daumen hoch zu machen. Dann würde ich, jawohl, ich sehe ganz viele Daumen, das ist hervorragend. Vielen Dank euch. Und bevor ich jetzt mit der Predigt starte, möchte ich auch noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir auf diesem Weg so jetzt auch verbunden sind, Herr, über das Internet. Ich danke dir für diese Möglichkeiten, die du uns schenkst und ja, dass du auch bei uns bist heute bei diesem ja, Experiment, Herr. Man kann es nicht anders nennen. Wir wollen es mal versuchen und ja, danke dir für jeden, wo es gut klappt. Ich bitte dich jetzt auch nochmal, dass du da, wo das Internet ein bisschen ruckelig ist, dass du es segnest, dass es gut läuft, dass du einfach schenkst, dass du ja, einfach dein Gelingen schenkst und ja, eine möglichst ruckelfreie Übertragung, Herr. Möchte ich jetzt um deinen Segen bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest, Herr. Ja, ich danke dir, dass du durch dein Wort uns immer wieder ansprechen möchtest, uns ermutigen möchtest und dass du dadurch immer ganz, ganz viel zu uns zu sagen hast. Hab Dank dafür. Ich bete jetzt um deinen Segen, Herr, für diese Zeit, Herr. Amen. Ja, dann geht es heute das Thema Hoffnung und Freude, 1. Petrusbrief. Und ich möchte starten mit einer kleinen Umfrage. Ja, jetzt denkt ihr euch, Umfrage, was gibt das denn jetzt? Eine Umfrage über euer Freudenbarometer. Und zwar möchte ich euch fragen, wie hoch aktuell euer Freudenpegel ist. Ob der eher hoch ist oder eher niedrig. Ich bin jetzt gerade dabei, hier kurz was einzutippen. Dann seht ihr gleich, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und dann blende ich sogar das Ergebnis, wenn es klappt, ein. So, Moment. Eine Sache muss ich noch eingeben. So, und jetzt müsstet ihr alle ein kleines Umfragefenster bekommen haben und ihr kriegt jetzt die Möglichkeit darauf zu antworten, ob euer Freudenbarometer im Moment hoch, sehr hoch oder niedrig oder mittel oder sehr niedrig ist. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten darauf zu antworten. Ja, seid ruhig ehrlich, ihr braucht hier uns nichts irgendwie jetzt aus dem und dem Grund machen. Sagt einfach, wie es bei euch aussieht. Ja, ich sehe, es sind auch schon relativ viele Ergebnisse reingekommen. So ungefähr zwei Drittel haben schon geantwortet. Kann an dieser Stelle auch noch mal kurz den Hinweis geben, dass da, wo die Predigt vielleicht nur ruckelig ankommt, also wir nehmen die auch auf und laden die auch auf die Homepage dann nachher hoch, dass man sie sich zumindest noch mal anhören kann für die, die jetzt vielleicht wegen irgendwelcher Internetprobleme doch nicht ganz so gut mitkommen. So, dann gebe ich noch kurz ein paar Sekunden Zeit, dass ihr antworten könnt, wer es noch nicht gemacht hat, und dann veröffentliche ich gleich die Ergebnisse. Eine gewisse Tendenz zeigt sich. Und dann würde ich mal sagen, 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Dann habe ich jetzt mal, wenn ihr auf die PowerPoint-Präsentation schaut, dann seht ihr jetzt das Umfrageergebnis. Und ich freue mich über die Ergebnisse, wo der Freudenpegel im Moment hoch oder sogar sehr hoch ist. Die meisten, ungefähr die Hälfte, haben angegeben, dass er im Moment so bei Mittel ist. Haben auch tatsächlich eine ganze Handvoll niedrig geschrieben oder sogar sehr niedrig. Ja, finde das mal spannend, das so auszuprobieren, dass es auch gut klappt mit der Umfrage. Also, ich muss ja sagen, ich kann das im Moment auch gut nachvollziehen, wenn der ein oder andere vielleicht eher so niedrig oder maximal so mittel schreibt. Mir geht es im Moment auch immer mal wieder so. Ich gehöre grundsätzlich, so würde ich mich jetzt mal zählen, zu den etwas fröhlicheren oder optimistischer eingestellten Menschen, aber sicherlich tragen auch diese aktuellen Beschränkungen mit den reduzierten Kontakten dazu bei, dass man manchmal auch ein bisschen weniger Freude empfindet, manchmal ein bisschen trauriger ist. Aber ich freue mich über die, die das wirklich geschrieben haben, dass sie sehr fröhlich sind. Ja, aber wie gesagt, ich kann es auch gut nachvollziehen, wenn es anders ist im Moment. Und ich nehme insgesamt gerade in unserem, ja, in unserem Land oder an den Begegnungen, die ich erlebe, auch immer wieder so ein bisschen so eine getrübte Stimmung wahr. Ja, aber es freut mich umso mehr, dass das hier doch etwas anders auszusehen scheint. Ja, passend zu, oh, da war ich jetzt zu schnell. Passend zu dieser getrübten Stimmung, die ich im Moment auch ein Stück weit wahrnehme, die vielleicht auch der ein oder andere von euch empfindet, einige vielleicht auch nicht, möchte ich euch heute mit in den ersten Petrusbrief hineinnehmen, denn der Zweck des ersten Petrusbriefes ist es gewesen, den Christen Trost und Mut zuzusprechen. Und das ist etwas, das können wir, glaube ich, immer gebrauchen, ganz unabhängig von unserem Zustand. Denn die Leser, für die Petrus das ursprünglich geschrieben hatte, die konnten das in besonderer Art und Weise gebrauchen, weil die mit Verfolgung und mit Verleumdung zu kämpfen und zu tun hatten. Das heißt, die Stimmung unter den Lesern war auch sehr, sehr angespannt oder auch getrübt aufgrund der herausfordernden Umstände. Und diesen Brief, den Petrus geschrieben hat, den schauen wir nun einmal hinein. Und dazu lese ich aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 1 zunächst einmal die Verse 3 bis 5. Da schreibt Petrus folgendes: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem Umfang sichtbar werden. Petrus nennt uns hier drei Gründe, die seinen Lesern und damit letztlich auch uns Hoffnung machen. Das erste ist, die Hoffnung ist sicher. Die Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, ist sicher, ja, und gewiss im Gegensatz zu all diesen, ja, ich sage jetzt mal, täuschenden Lehren und falschen Hoffnungen, welche die Welt uns Menschen bieten möchte. Wörtlich heißt es hier eine lebendige Hoffnung, oder also eine lebendige Hoffnung, wie es im Text steht, die Hoffnung ist so gewiss und so sicher wie diese Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist, und deswegen schreibt Petrus hier dieses eine sichere Hoffnung, was ihr am Ende von dieser Einblendung hier sehen könnt. Das ist der erste Grund. Diese Hoffnung ist so sicher wie die Auferstehung von Jesus Christus. Der zweite Grund, der uns Hoffnung macht, ist der, dass die Hoffnung ohne uns Christen sich auf ein zukünftiges Erbe ausrichtet, sich auf ein zukünftiges Erbe bezieht. Und dieses Erbe von uns Christen kann nicht durch irgendwelche feindlichen Mächte zerstört werden. Das kann auch nicht wie, ja, so eine überreiche Frucht verderben oder wie so eine Blume verblassen, die nach und nach verwelkt. Nee, so ist es nicht. Und Petrus, der verwendet hier drei griechische Begriffe, um dieses sichere Erbe zu beschreiben. Und diese Begriffe lauten sehr ähnlich und klingen auch ein bisschen ähnlich. Das ist bestimmt auch Absicht, wo Petrus das schreibt. Und zwar steht hier, ihr seht die Begriffe da eingeblendet. Das sind links die griechischen Begriffe in deutschen Buchstaben hingeschrieben. Aphatos, Amiantos und Amarantos. Und die bedeuten eben unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. So beschreibt Petrus dieses Erbe. Also das Erbe, es kann nicht vergehen, es kann nicht verwelken und es ist auch vollkommen rein. Und in dem eben gelesenen Text wird dieses Erbe wiedergegeben und umschrieben dann als unvergänglich, als makellos, als ein Erbe, welches nie seinen Wert verlieren wird. Und das ist die Zusage, die Petrus uns hier macht. Das Erbe der Christen ist so unzerstörbar wie das Wort Gottes. Es wird von Gott für uns aufbewahrt im Himmel und er bewacht es, sodass es nicht verloren gehen kann. Hinter diesem Begriff Erbe steckt auch ein alttestamentlicher Hintergrund, denn unter Josua wurde das Land Kanaan, also das verheißene Land, unter den Stämmen Israels durch das Los aufgeteilt. Das Los wurde geworfen. Und das Erbe ist dann das, was ihnen von Gott gegeben wurde. Also das, durch das Los wurde Gottes Wille bekannt gemacht, welcher Abschnitt welchem Stamm zugehörig war. Und so wie die Stämme Israels den von Gott bestimmten Anteil erhalten haben, so sind auch wir Christen heute nach Gottes Willen Erben. Denn er teilt uns das himmlische Erbe, das ewige Erbe teilt er uns zu. Wir sind die Erben, denn wir sind durch die Wiedergeburt von Jesus Christus Kinder Gottes. Diesen Zuspruch gibt er uns. Und das ist das, was Petrus hier mit diesen drei Begriffen zum Ausdruck bringen möchte. Das ist mit dem Unvergänglichen, dem Unbefleckten und dem unverwelklichen Erbe gemeint. Das ist der zweite Grund, der uns Hoffnung macht. Und der dritte ist die Hoffnung der Bewahrung. Es ist so, dass nicht nur das Erbe selber sicher ist, sondern auch die Erben, also wir als Christen, werden durch Gottes Macht bewahrt. Vers 5 bringt es so schön zum Ausdruck, dass Gott die Gläubigen durch seine Macht bewahren wird, bis das Ende der Zeit dann gekommen ist. Gott und seine Kraft, seine Macht, die beschützen uns innerlich, um uns für das Erbe eben zu bewahren, bis wir das eines Tages dann vollständig erhalten werden. Und das ist eben neben diesen drei Gründen, die uns Hoffnung machen, die, ich sage jetzt mal so, die Krux daran, weshalb unser Leben sich mitunter auch mal etwas anders anfühlen kann als voller Hoffnung. Wir Christen, wir besitzen das Heil schon jetzt, doch in seiner ganzen Fülle werden wir es erst bei der Wiederkunft Christi erleben. Und das schwingt eben auch bei diesem Wort Erbe mit. Wir sind jetzt schon Erben, aber wir haben das Erbe jetzt noch nicht. Es steht noch vor uns in der Ewigkeit, es wird eben im Himmel für uns aufbewahrt. Aber Gott wacht darüber, dass wir das ewige Erbe nicht verlieren. Jesus Christus selber hat zum Ausdruck gebracht, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen sind, dass er sie uns bereitet, dass er hingeht, seinen Nachfolgern die Städte zu bereiten, also uns Christen. Also das Erbe, wir bekommen es erst am Ende der Zeit, aber die Zusage, dass Gott uns Gläubige bewahrt, die gilt schon jetzt und das ist etwas, was uns auch hier und heute schon Hoffnung gibt. Und das sind die drei Gründe, die Petrus nennt, die uns Hoffnung geben. Und ich glaube, dass wir das immer mal wieder gut gebrauchen können, dass wir uns an diese Wahrheiten erinnern. Gott hält eben ein großartiges Erbe für uns bereit. Wir sind Erben, wenn wir an ihn glauben, dann gehören wir zu ihm. Und ich möchte euch an diese Dinge heute Morgen einmal diesem ersten Punkt erinnern. Vielleicht helfen dir diese Dinge, mit den Herausforderungen umzugehen, die du im Moment so erlebst. Und wir können sicher sein, wir können getrost sein, eines Tages wird das alles ein Ende haben, denn jede Träne wird abgewischt werden, es wird kein Leid und keine Schmerzen mehr geben. Diese Hoffnung, diese Zuversicht gibt Gott uns und das sind Dinge, die uns Hoffnung machen. Dann komme ich zum zweiten Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte. Dazu lese ich weiter in dem Text 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Eine lebendige Hoffnung in der Zukunft führt zur Freude im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Petrus ermutigt seine Leser, dass sie ihr Wissen in die Tat umsetzen. Als Antwort auf diese theologischen Wahrheiten, die er ihnen mitteilt, als Reaktion darauf sollen sie sich freuen. Da steht der Paulus in nichts nach, wenn der im Philipperbrief schreibt, in dieser bekannten Stelle, freuet euch im Herrn alle Zeit, und wiederum will ich sagen, freuet euch. Der Knackpunkt hierbei ist, dass diese Erkenntnis von alleine noch nicht die große Freude bewirkt in aller Regel. Gott, der möchte uns diese Freude geben. Aber auch hier ist es wie so häufig, dass diese Allmacht Gottes, diese Souveränität, dass er alles in der Hand hält, dass das mit unserer menschlichen Verantwortung irgendwo Hand in Hand gehen muss. Aber wenn wir unseren Teil dazu beitragen und Gott es schenkt, dann kann der Glaube an diese ja heilsame Theorie auch in eine heilsame Praxis verwandelt werden. Und Petrus, der macht hier in jedem Fall deutlich, dass die Freude von uns Christen, dass die nicht von unserer äußerlichen Lage abhängig ist. Anfechtungen, die können wir erleben. Leid erleben wir, Anfechtungen können Leid bringen. Doch diese tiefe, diese unvergängliche Freude, die darauf wurzelt, dass Jesus Christus lebendig ist, dass er auferstanden ist, die kann das nicht auslöschen. Auf die Anfechtung und das Leid, da geht Petrus vor allen Dingen in Vers 7 ein. Diese verschiedenen Anfechtungen, die lösen nämlich zwei Dinge aus. Zum einen reinigen sie unseren Glauben und zum anderen prüfen sie die Echtheit des Glaubens. Und diese beiden Dinge, die gehören auch zusammen. Die möchte ich einmal jetzt kurz etwas näher mit euch anschauen. Zum einen reinigen diese Anfechtungen den Glauben. Der Glaube, der wird geläutert, so schreibt Petrus es, wie Gold im Feuer des Schmelzofens. Damit Gold rein wird, muss es im Schmelzofen von den unreinen Anteilen gereinigt werden. Gebräuchliche und zum Beispiel auch für Eheringe gängige Goldanteile sind so 333 oder 585 oder 750 Promille. Ich weiß nicht, ob ihr mein Bild, wie groß ihr es seht. Ich kann euch mal kurz meinen Ehering hier reinhalten. Mein Ehering hat einen Promilleanteil von 585. Es entspricht einem Goldanteil von 58,5%. So, oder bei 333 oder 750 Promille wären es dann eben 33 oder 75%. Der Rest von so Gegenständen aus Gold besteht dann aus anderen Metallen, die bewusst untergemischt werden. Um hingegen reines Gold zu erhalten, muss Gold eben im Schmelzofen gereinigt werden, damit diese unreinen Anteile alle beseitigt werden. Aber letztlich eine faktische Reinheit von 100% kann nicht erreicht werden, weshalb das sogenannte Feingold mit einem Wert von 999 Promille angegeben wird. Das ist sozusagen das reinste Gold, welches wir Menschen herstellen können. Aber dieses Schmelzen, finde ich, ist ein gutes Bild für unseren Glauben an Jesus. Es geht dabei nicht um Leistung oder um irgendwelche Prozente, die wir erreichen. Aber unser Glaube, der hat es immer mal wieder nötig, dass er geläutert und gereinigt wird. Das ist etwas Gutes. Bis unser Leben völlig unverfälscht, völlig rein sein kann und unser Glaube ein völlig unverfälschter Glaube ist, welcher nur von Gottes Prinzipien, nur noch von seiner Liebe bestimmt und geprägt ist, bis dahin muss eben vieles in unserem Leben weggebrannt werden. So Dinge wie Stolz oder Eigensinn oder auch Oberflächlichkeit, Wehleidigkeit und noch vieles mehr. Gott hat viel an uns zu tun und deshalb brauchen wir diese Läuterung auch. Das ist das eine, was diese Anfechtungen in uns bewirken, was sie auslösen. Und das zweite ist eben, dass sich dadurch auch die Echtheit unseres Glaubens zeigt. Und das griechische Wort, welches hier für dieses geprüft steht, das bringt es sehr, sehr gut zum Ausdruck. Denn das bedeutet Folgendes, dass das Gute in uns, das Gott gewirkt hat, geprüft, dass es geprüft wird und uns gut und bewährt macht. Es ist eine Prüfung, beziehungsweise man kann schon fast sagen, ein Beweis, bei dem eine positive Entwicklung erwartet wird. Das schwingt in diesem Begriff mit. Bei diesem griechischen Ausdruck kann diese Prüfung nie vom Satan ausgehen, weil er niemals will, dass wir Gottes Anerkennung erfahren. Also wenn dieses Wort, was hier an dieser Stelle im ersten Petrusbrief verwendet wird, wenn es geschrieben wird, dann ist es so, dass diese Art Prüfung nur von Gott ausgehen kann. Satan möchte uns nur versuchen, um uns zu Fall zu bringen. Dafür wird ein anderes griechisches Wort verwendet. Aber an dieser Stelle hier, im ersten Petrusbrief, bei diesem Wort geht es ausschließlich um die gute Seite der Prüfung durch Gott. Das ist die Prüfung, die das Gute in uns bewirkt. Und wenn diese Prüfung in unserem Leben eben stattfindet, dann ist es gut und es zeigt eben die Echtheit unseres Glaubens. Das ist dann der fruchtbare Boden, wo die gute Saat aufgeht, wo tiefe Wurzeln geschlagen werden. Und das ist der Boden, wo eben nicht, wenn die Saat aufgeht, es von den Sorgen der Welt überwuchert wird. Also das ist das Zweite, was diese Anfechtungen auslösen. Sie reinigen den Glauben und sie prüfen eben auch die Echtheit des Glaubens. Und Petrus, der geht an dieser Stelle auch noch einen Schritt weiter. Er hat den Glauben ja eben mit Gold verglichen, aber er macht es sogar so, dass er diesen geprüften Glauben sogar noch weit über gereinigtes Gold setzt. Denn selbst das reinste Gold, was ja eine lange Lebensdauer hat, das wird irgendwann mal vergehen. Das ist irgendwann mal nichts mehr wert. Das hat auf dem Markt der Ewigkeit keine Verwendung. Aber unser Glaube dagegen, der bewirkt ein unvergängliches Erbe. Und damit stimmt Jesus mit Petrus überein, Petrus mit Jesus überein, denn er sagt ja quasi, dass wir uns Schätze im Himmel und nicht auf der Erde sammeln sollen. Goldschmuck, wenn wir diesen tragen, der macht dem seinem Träger Ehre bei den Menschen, aber ein bewährter Glaube, der dient zur Ehre bei Gott. Und deshalb sollen die Prüfungen, die wir als Christen zu erleiden haben, die wir in unserem Alltag vielleicht auch immer wieder erleben, die Herausforderungen, die sollen die Freude von uns Christen in keiner Weise trüben. Das gilt für die ursprünglichen Leser des Briefes, die unter Verfolgung gelitten haben, genauso wie für uns heutzutage mit unseren Herausforderungen. Ja, es ist so, Gott verspricht uns kein leichtes Leben, aber er gibt uns eine unerschütterliche Hoffnung, über die wir uns freuen sollen. Es ist das Anliegen von Petrus, dass sich diese Freude bereits in unserem Leben hier auf der Erde widerspiegelt. Und nun lautet natürlich die Frage, wie können wir das umsetzen mit dieser Freude? Ich glaube, dass ich dir jetzt nicht groß damit weiterhelfen kann, wenn ich dir sage, jetzt freu dich doch mal und schau mal weg von deinen Herausforderungen und dann wird es schon. Nee, so einfach ist es wohl nicht. Das mit den Herausforderungen im Leben sieht oft anders aus und ich finde das mitunter auch schwer einzuschätzen. Es ist schwer einzuschätzen, ob da irgendwie jetzt eine Prüfung von Gott vorliegt oder warum Dinge passieren. Wir müssen das auch nicht immer verstehen. Es kann ja auch sein, dass wir selber schwierige Situationen durch irgendwelche blöden Entscheidungen verursachen. Also in der Praxis ist das mit diesen, was wie welche Prüfung bewirkt, nicht so einfach. Aber ich möchte dir heute eine Anregung mitgeben, mit der du vielleicht, die dir vielleicht hilft, wie du ein wenig mehr Freude im Leben und im Alltag erleben kannst. Wir dürfen dabei nicht vergessen, Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott möchte uns diese schenken. Das Leben von uns Christen soll von der Freude geprägt sein. Und um diesem vielleicht einen guten Rahmen verschaffen zu können, möchte ich dir mal Folgendes vorschlagen. Mach doch aus diesem heutigen Tag einen Tag des Feierns und des Dankens. Klingt vielleicht komisch, aber wenn du zu Gott gehörst und bei ihm bist, dann ist das Grund genug zu feiern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen das Feiern auch völlig verlernt haben. Das Volk Israel hat von Gott regelmäßig Feste verordnet bekommen, bei denen es tagelang gefeiert hat. Ja, es ist wahr, das Leben mit Gott kann kräftezehrend und anstrengend sein. Aber gerade deshalb sollen wir doch auch mal feiern und fröhlich sein. Das gibt uns wiederum Kraft für den Alltag. Ich will ein kurzes Beispiel dazu erzählen, dass ich das als sehr wohltuend auch mal erlebe. Ich versuche es regelmäßig umzusetzen mit meinen Mitarbeiterteams in der Jugend und im Teamkreis, regelmäßig ein Treffen durchzuführen, bei dem wir nicht wieder irgendwas planen oder irgendwie sonst was machen, sondern wir kommen einfach nur zusammen und verbringen einen schönen Abend miteinander. Wir feiern ein Stück weit zusammen. Gemeinsam arbeiten tun wir eh oft genug und das macht uns ja auch Spaß soweit. Aber wenn wir wieder eine gemeinsame Wegstrecke zurückgelegt haben, wenn wir irgendetwas bewältigt haben, irgendwas geschafft haben, dann ist es an der Zeit, dass wir auch mal gemeinsam feiern. Und ich erlebe das Ganze so, dass uns das auch irgendwo Kraft gibt und dass das auch unseren Zusammenhalt stärkt. Einfach mal feiern und fröhlich sein. Und das Ganze im Herrn. Man kann dann zusammen essen, zusammen spielen, zusammen Lieder singen. Ist alles möglich. Und deshalb möchte ich euch auch Mut machen, immer mal wieder solche Inseln des Feierns umzusetzen. Und ja, ich weiß, wir haben im Moment Kontaktbeschränkungen. Aber man kann das Ganze ja auch als Familie machen oder mit dem besten Freund oder im kleinen und begrenzten Kreise lässt sich auch feiern. Man kann inzwischen ja sogar auch auf digitalem Wege, wie wir hier auch gerade erleben, kann man auch so manches machen oder auch am Telefon gemeinsam feiern. Letztlich ist das nicht so entscheidend. Wichtig ist, glaube ich, dass es hilfreich ist, dass wir das umsetzen. Das andere kann man immer noch nachholen in der Realität mit vielen Leuten, wenn das wieder erlaubt ist. Und dann lasst uns feiern, entweder gemeinsam vielleicht leckeres Essen bestellen, einen Spieleabend machen oder einfach mal über all das Gute unterhalten, was Gott uns geschenkt hat und ihm dafür dankbar sein. Ich glaube, dass da viel Segen drauf liegt und uns das viel Kraft geben kann und Freude in uns bewirken kann. Und deshalb will ich euch ermutigen, einfach mal, ja, zu feiern und die Sorgen, so gut es geht, beiseite zu lassen und euch stattdessen der Dankbarkeit zu widmen. Ich bin überzeugt, dass das dazu beitragen kann, wieder mehr Freude im Alltag zu erleben. Petrus möchte uns mit diesem Abschnitt aus seinem Brief Hoffnung machen. Und er fordert uns zur Freude auf. Und ich glaube, dass die Freude aktuell hier in Deutschland an vielen Stellen, ja, doch irgendwo auch getrübt ist. Da gibt es so viele Menschen, die Jesus nicht kennen und denen der größte Grund zur Freude fehlt. Und wie viel mehr kann unser Leben da im Moment ein Zeugnis sein, ein Zeugnis ansteckender Freude? Denn wenn wir zu Jesus gehören, haben wir den Grund der Freude schlechthin in uns. Zum Schluss möchte ich euch nur noch auf eine Sache hinweisen, die ich mit euch gerne ausprobieren möchte. Ich habe euch vor allem einen Gedanken mitgeteilt, wie wir versuchen können, mehr Freude in unseren Alltag zu integrieren. Das mit dem Feiern. Aber vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch eine Idee, die er mit uns ja teilen möchte. Eine Idee, was wir dazu beitragen können, damit Gott uns Freude schenken kann. Deshalb möchte ich nun während des kommenden Liedes dafür gerne den Chat freigeben, den ja viele von euch auch schon entdeckt haben. Wenn ihr oben links raufklickt auf öffentlicher Chat, dann könnt ihr da aufmachen und was reinschreiben. Und ihr könnt, wenn ihr einen guten Gedanken, irgendeinen Impuls dazu habt, könnt ihr diesen kurz, in paar Worten, kurz und knapp da reinschreiben. Und auf diese Art und Weise können wir uns vielleicht gegenseitig ermutigen oder uns Ideen mitteilen, wie wir uns von Gott Freude schenken lassen können. Da fände ich es schön, wenn der eine oder andere vielleicht, wenn er eine Idee hat, das einfach teilt. Ja, und so können wir vielleicht in diese Woche gestärkt reingehen mit mehr Freude an unserem Herrn. Denn die ist auch irgendwo unsere Stärke. Gott segne uns dabei. Amen.